ARD.
Für mich geht es heute um meinen persönlichen Albtraum. Achtung, Triggerwarnung, es geht um die Angst vor dem Zahnarzt. Es geht um einen Behandlungsmarathon unter Vollnarkose. Ganz konkret geht es um einen jungen Mann, der auf dem Zahnarztstuhl ums Leben gekommen ist.
Wir erzählen euch, warum gute ärztliche Aufklärung wirklich wahnsinnig wichtig ist und warum es nicht selbstverständlich ist, dass Ärztinnen und Ärzte bestraft werden, wenn mal was schiefläuft und selbst wenn unter ihren Händen Menschen sterben.
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.
Herzlich willkommen. Ich bin Elke Spanner. Ich bin Gerichtsreporterin mit Jura-Examen in Hamburg und ich bin bei allen spannenden Prozessen mit dabei.
Und mein Name ist Anna Rüther. Ich bin Journalistin und schon eine ganze Weile Kollegin von Elke. Und diesen Podcast, den könnt ihr natürlich abonnieren in der ARD Audiothek und überall da, wo ihr sonst eure Lieblingspodcasts hört. Solltet ihr unbedingt machen, dann verpasst ihr keine Folge mehr. So, Elke, ich hab's gesagt, heute geht es, so gern ich meine Zahnärztin habe, heute geht es um mein Albtraum-Szenario, es geht auf den Zahnarztstuhl.
Ja, und da geht es um einen jungen Mann. Eigentlich müsste ich sagen, um einen Jugendlichen, einen Teenager. Dominik, so heißt der ist nämlich erst 18 Jahre alt. Er lebt mit seiner Familie in Rahlstedt, das ist ein Stadtteil im Osten von Hamburg. Dominik gilt als durchaus selbstbewusst, aber er hat ein wirklich großes Problem. Er hat nämlich panische Angst vorm Zahnarzt. Bei so einem jungen Menschen würde man jetzt vielleicht spontan denken, ist das ja eigentlich gar kein Problem. In der Regel sind die Zähne da ja noch so einigermaßen in Ordnung, aber bei Dominik ist das nicht so. Sein Gebiss ist völlig kaputt. Die Zähne sind von Karies zerfressen. Es sind viele Wurzeln entzündet und sein Zahnfleisch ist wund.
Da muss ich direkt mal nachhaken, Elke. 18 Jahre alt, also hat er sich denn nie die Zähne geputzt? Weiß man ja, dreimal rechts rum, dreimal links rum. Oder hat er jetzt Eltern, die sich da gar nicht drum gekümmert haben? Das ist schon ein krasses Bild.
Ja, aber die Mutter, die hat sich schon um ihn gekümmert. Sie hatte immer wieder Termine für Dominik abgemacht beim Zahnarzt oder bei einer Zahnärztin. Aber er ist dann zu den Terminen einfach nicht hingegangen oder hat sie noch ganz kurzfristig abgesagt. Und seine Mutter, die ist es auch, die dann irgendwann die Initiative ergreift. Dominiks Gebiss, das Ganze muss man sagen, spielt im Jahr 2016. Das ist zu dem Zeitpunkt so kaputt und an so vielen Stellen entzündet, dass er inzwischen ganz starke Schmerztabletten nimmt gegen seine Zahnschmerzen. Und diese Tabletten nimmt er täglich. Und seine Mutter ist es auch, die dann irgendwann die Initiative ergreift. Dominiks Gebiss, das ist inzwischen so kaputt und an mehreren Stellen entzündet, dass er ganz starke Schmerztabletten nehmen muss, um überhaupt diese Zahnschmerzen auszuhalten. Und so kann es natürlich nicht weitergehen, das ist ja irgendwie klar. Also seiner Mutter ist ganz klar, dass das nicht dauerhaft so sein kann, dass er immer wieder starke Tabletten nimmt. Und sie sagt halt, dass die Zähne dringend behandelt werden müssen. Und deshalb ruft sie im Januar 2016, da spielt diese Geschichte, bei ihrer Krankenkasse an und sie fragt, ob es nicht vielleicht auch möglich ist, eine Zahnbehandlung unter Vollnarkose durchführen zu lassen. Ihre Idee ist nämlich, einmal unter Narkose, einmal fest schlafen und dann alle Zähne auf einmal reparieren. Und die Krankenkasse, die sagt ihr bei diesem Anruf, dass das auch möglich sei. Also die Vollnarkose, die müssten die Patientinnen und Patienten dann selbst bezahlen, aber die eigentliche Behandlung würde dann auch ganz normal über die Krankenkasse abgerechnet werden. Die Krankenkasse, die nennt der Mutter da auch direkt Adressen. Sie gibt ihr eine Liste, darauf stehen 3 Zahnarztpraxen in Hamburg, ambulante Praxen, die Behandlungen unter Vollnarkose anbieten. Und auf der Liste steht auch der Name der Zahnärztin Bianca M. Die Mutter von Dominik, die schaut sich die Homepage dieser Zahnärztin im Internet an. Bianca M. sieht sie da, hat ihre Praxis in Altona, einem zentralen Viertel in Hamburg, da direkt am Bahnhof. Ihre Praxis ist in einem Hochhaus im 5. Stock. Und was die Mutter da im Netz sieht, das spricht sie sehr an. Bianca M. ist eine sympathische Frau, sie ist erfahren, sie ist qualifiziert. Also ruft die Mutter in der Praxis an und macht einen Termin für Dominik ab. Am 10. Februar 2016 kommt sie dann mit Dominik das erste Mal in die Altona Praxis von Bianca M. Die Mutter musste Dominik wieder überreden, dass er überhaupt mitkommt. Sie hat ihm aber versprochen, dass an diesem Tag bei dem Termin noch überhaupt nichts passieren würde. Dass sich die Zahnärztin die Zähne erstmal nur anschauen würde, mehr nicht. Und sie haben sogar abgemacht, dass die Zahnärztin nur einen Spiegel benutzen darf für die Untersuchung und überhaupt keine weiteren Geräte. Und nur deswegen, weil es diese feste Zusage der Mutter gibt, kommt Dominik überhaupt mit. Jetzt ist der Termin und Dominik sitzt neben seiner Mutter und sagt kein Wort. Er ist völlig verängstigt. Das erzählt die Mutter auch der Zahnärztin. Und die Zahnärztin Bianca M., Die ist sehr verständnisvoll. Sie spricht ganz ruhig mit Dominik. Sie sagt ihm, dass er keine Angst zu haben brauche. Sie würde sich jetzt ganz vorsichtig die Zähne anschauen, wie versprochen, nur mit einem Spiegel. Und darauf lässt sich Dominik dann auch tatsächlich ein. Er stimmt dann sogar noch zu, dass die Zahnärztin das Gebiss röntgen darf. Also, dass sie eine Aufnahme machen kann von allem. Das wird dann auch gleich vor Ort gemacht. Und auf dem Röntgenbild, da ist dann auch das ganze Ausmaß des Problems zu sehen. Der Behandlungsbedarf, der ist sehr, sehr groß. Die Zähne sind wirklich komplett kaputt. Deshalb sprechen die Zahnärztin und die Mutter von Dominik jetzt darüber, wie das bei Dominiks Zahnarztangst wohl machbar wäre. Bianca M., die Zahnärztin, die hat eine Zusatzausbildung in einer Behandlung unter Hypnose und das schlägt sie Dominik dann auch erstmal vor, dass sie ihn hypnotisiert und dann behandelt. Da sagt sie, das hätte immer sehr gute Erfolge, aber Dominik, der lehnt das gleich kategorisch ab. Dann kommt eine Behandlung unter Lachgas nochmal zur Sprache, auch da hat die Zahnärztin eine Ausbildung, aber auch da sagen die Mutter und Dominik, nein, es gibt nur eine einzige Möglichkeit, nämlich eine Vollnarkose. Bianca M. erzählt, dass sie Erfahrung damit habe. Sie habe schon öfters Patientinnen und Patienten in ihrer Praxis unter Vollnarkose behandelt. Sie sagt dann, dass sie dafür mit einem sehr erfahrenen Anästhesisten, also einem Narkosearzt, zusammenarbeiten würde. Und sie sagt dann auch bei dem Termin schon, naja, das müsste eine ziemlich lange Narkose werden, weil viel zu machen sei. Und sie fragt dann auch Dominik und die Mutter nochmal, ob es nicht auch eine Option wäre, das Ganze auf zwei Termine aufzuteilen, damit die Narkose nicht ganz so lange werden muss. Aber das lehnen die beiden ab. Dominik, weil er diese Sitzung, die Behandlung in einem Rutsch hinter sich bringen will, der will wirklich einmal einschlafen, aufwachen, fertig. Ja, und die Mutter lehnt es wohl auch aus finanziellen Gründen ab. Davon muss man ausgehen, weil die Familie die Narkose ja selber bezahlen muss und es ist schon eine ganze Stange Geld. Dann sagt die Zahnärztin, okay, dann kläre ich jetzt mit dem Anästhesisten, ob so eine lange Narkose machbar ist. Und Dominik und seine Mutter, die sind auch wirklich sehr erleichtert. Bianca M., die wirkt auf sie einfühlsam, sie wirkt verständnisvoll, sehr kompetent. Die Mutter hat ein wirklich richtig gutes Bauchgefühl.
Ganz ehrlich, das verstehe ich voll. Also ich überlege jedes Mal, wenn ich nur zur Zahnreinigung gehe, ob ich das nicht bitte unter Vollnarkose machen kann. Ich verstehe das voll, aber warum macht man das nicht in einer Klinik? Wenn ich jetzt höre, boah, das dauert möglicherweise viele Stunden, dann würde ich mich ja doch in einem Krankenhaus sehr viel besser aufgehoben fühlen als so gerade in einer Zahnarztpraxis.
Ja, das ist aber wohl nicht so ohne weiteres möglich. Also damals in Hamburg gab es wohl nur im Universitätsklinikum in Eppendorf eine Zahnklinik, die unter Vollnarkose was gemacht hat. Aber die haben da unter Vollnarkose keine so normalen Zahnsanierungen gemacht, was ja bei Dominik anstand, einfach Füllungen und Kronen und so, sondern die machen da nur sowas wie Implantate, also sehr viel aufwendigere Sachen. Und normale Krankenhäuser wiederum, die haben dann zwar alles für eine lange Narkose da, weil die natürlich voll ausgestattete OPs haben und Narkoseteams, aber die haben dann halt keine Zahnarztstühle mit diesen ganzen Geräten, die man halt für so eine Zahnbehandlung braucht. Deshalb gab es diese Option offenbar wirklich nicht. Und die Mutter, die wollte es auch explizit in einer ambulanten Praxis machen lassen, weil sie das Gefühl hatte, dass Dominik da eine bessere Versorgung bekommt. Also sie wollte, dass die Zahnärztin einfühlsam ist und damit sie einfach wirklich auf Dominik eingeht, damit der dann nicht doch noch im allerletzten Moment abspringt. Das war einfach das Wichtigste in dem Moment.
Und was hat Bianca M., was hat die Zahnärztin gesagt, wie lange diese Operation dauern würde?
Na, das besprechen sie dann alles eine Woche später bei einem zweiten Gespräch. Das findet statt am 17. Februar 2016. Dieses Mal ist Dominik übrigens gar nicht mitgekommen. Die Zahnärztin bespricht das alles alleine mit der Mutter. Und die erklärt dann nochmal genau, was alles gemacht werden muss. Also, dass es so Wurzelbehandlungen sind und die Zähne beschliffen werden müssen. Und sie sagt dann, für die eigentliche Behandlung werde ich 6 Stunden benötigen. Und mit dem Ein- und Ausleiten der Narkose werden es aber insgesamt ungefähr 8 Stunden, also den ganzen Tag. Und da ist die Mutter schon auch mal erst wirklich sehr erschrocken, als sie das hört.
Ja, das ist ja auch irre, den ganzen Tag. Ich muss nochmal aufs Krankenhaus kommen, weil ich hatte jetzt gerade zufälligerweise mit meinem Sohn eine Operation, die auch Vollnarkose brauchte. Und habe so gesessen, gewartet, bis er eingedämmert ist und habe mal Schläuche gezählt. Also das ist schon wirklich ein fettes Verfahren, was dann da an den Start gebracht wird. Krankenhaus war aber keine Option.
Nee, und weil das eben nur in einer ambulanten Praxis geht, arbeitet die Zahnärztin Bianca M. mit einem Anästhesisten zusammen, also einem Narkosearzt, der dann mit seinen ganzen Narkosegeräten in die Praxis kommt. Das ist so ein reisender Anästhesist im Grunde. Im Fall von Dominik ist der Anästhesist Said A. Said A., der ist zu der Zeit 59 Jahre alt, also man kann sagen, schon ein wirklich sehr erfahrener Arzt. Die Zahnärztin Bianca M., die telefoniert nochmal mit ihm und fragt ihn, ob das dann irgendwie alles gehen würde. Und Said A. sagt dann zu ihr, doch, das geht. Kritisch ist immer das Ein- und das Ausleiten der Narkose. Das sind schwierige Momente für den Kreislauf. Er sagt aber, das Aufrechterhalten zwischendurch, wenn auch über viele Stunden, das ist eigentlich nicht das Problem. Und bei einem so jungen und gesunden Menschen, wie Dominik sagte auch, ist das einfach gar kein Problem. Bianca M. gibt auch der Mutter von Dominik nochmal die Nummer des Anästhesisten und auch sie spricht dann nochmal mit Said A. darüber. Und Said A., der nimmt der Mutter in diesem Telefonat irgendwie alle Bedenken. Er sagt ihr auch, dass 8 Stunden Narkose bei Dominik kein Problem sein würde, eben weil er jung und gesund ist. Und er sagt dann zu ihr, ich werde auf ihren Sohn aufpassen, als wäre er mein eigenes Kind. Am 27. Mai 2016, da ist dann der Behandlungstermin. Dominik kommt mit seiner Mutter und mit dem Vater frühmorgens schon kurz vor 8 Uhr in die Zahnarztpraxis von Bianca M. Die Zahnärztin, die spricht noch kurz mit den Eltern. Sie sagt ihnen, dass sie ihren Sohn so gegen 18 Uhr abholen können. Er sollte dann am Abend noch ein bisschen unter Beobachtung bleiben. Die Eltern stimmen dem allem zu. Dominik geht dann ins Behandlungszimmer. Dort ist der Anästhesist Said A. Er spricht auch noch mal kurz mit Dominik. Er fragt ihn dann auch noch, ob er Drogen genommen habe. Dominik sagt nein. Später kommt dann raus, dass er wohl Reste von Cannabis und auch Kokain im Blut hatte. Aber das gibt er an der Stelle nicht zu. Vielleicht auch, weil seine Mutter noch mit dabei ist bei dem Gespräch. Das war womöglich ein Fehler, dass der Arzt Dominik das nicht unter 4 Augen gefragt hat. Said A. sagt dann noch zu Dominik, dass er keine Angst zu haben brauche. Er sagt, ich passe gut auf dich auf. Dann leitet er die Narkose ein und die Eltern fahren nach Hause.
Das ist echt Wahnsinn. Man hält es beim Zuhören kaum aus, wie es wohl den beiden gegangen sein muss.
Ja. Bianca M., die Zahnärztin, die fängt jedenfalls sofort mit der Behandlung an. Sie macht zuerst eine Zahnreinigung und als der Zahnstein weg ist, da sieht sie dann, dass der Behandlungsbedarf sogar noch größer ist, als sie vorher dachte. Schon jetzt wird ihr klar, dass es zeitlich ganz schön eng werden würde. Deshalb hält sie sich ziemlich ran. Sie behandelt die entzündeten Wurzeln und sie beschleift mehrere Zähne, die überkront werden sollen. Und alles ist soweit auch total unproblematisch. Am frühen Nachmittag, da ist Dominik schon 6 Stunden unter Narkose, da ist die Zahnärztin soweit, dass sie die Kronen modellieren kann. Sie hat in ihrer Praxis ein Labor, in dem sie das direkt selbst machen kann, sodass die Patientinnen und Patienten diesen Zahnersatz dann noch am gleichen Tag eingesetzt bekommen können. Also wirklich alles in einer Behandlung, in einem Termin. Um aber keine Zeit zu verlieren, bittet sie eine Kollegin, dass die mit der Behandlung der Zähne weitermacht, während sie, Bianca M., im Labor ist, damit es einfach die ganze Zeit nahtlos weitergehen kann. Und die Kollegin übernimmt dann auch am Stuhl und Bianca M., die geht ins Labor, um da die Kronen anzufertigen. Inzwischen ist es schon nach 17 Uhr. Als Bianca M. mit den fertigen Kronen ins Behandlungszimmer zurückkommt, da trifft sie auf eine veränderte Situation. Said A., der Anästhesist, der ist plötzlich ziemlich unruhig. Er sagt, dass der Kreislauf von Dominik abgesackt sei. Er gibt Dominik schnell stabilisierende Medikamente und er tauscht auch ein Gerät aus, so ein Pulsoximeter, weil er denkt, naja, vielleicht ist da die Batterie kaputt und das Oximeter zeigt vielleicht einfach falsche Werte an. Und Bianca M., die fragt den Anästhesisten an der Stelle auch schon mal, ob sie vielleicht einen Notarzt rufen soll. Aber Said A., der winkt ab und sagt, nein, ich habe das alles im Griff. Notarzt ist nicht nötig. Und tatsächlich verbessert sich auch der Zustand von Dominik. Aber nur für einen ganz kurzen Moment. Und dann sackt der Kreislauf richtig ab. Dominiks Herz bleibt stehen. Hochalarmiert legen Said A. und die zweite Zahnärztin Dominik vom Zahnarztstuhl auf den Boden. Und Said A. beginnt sofort, Dominik zu reanimieren, während Bianca M. jetzt dann doch den Notruf wählt und einen Notarzt alarmiert. Wenige Minuten später ist dann auch ein Krankenwagen da mit einem erstmal Notfallsanitäter. Und dann kommt auch eine Notärztin. Die bringen Dominik dann erst in den Rettungswagen und dann bringen sie ihn ins Krankenhaus. Als die Eltern kommen, um ihren Sohn abzuholen, da sehen sie noch den Rettungswagen vor dem Hochhaus stehen. Die Mutter, die denkt sich erstmal gar nicht viel dabei, weil das ein Hochhaus ist, da sind viele Praxen drin. Aber als sie dann oben in der Praxis ist, im 5. Stock, da hört sie dann, dass es bei Dominik einen Zwischenfall gegeben habe. Das klingt erstmal harmloser, als es ist, denn Dominik ist zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon tot. Die Staatsanwaltschaft, die klagt die Zahnärztin Bianca M. und den Anästhesisten Said A. wegen Körperverletzung mit Todesfolge an. Und am 4. April 2024 beginnt vor dem Hamburger Landgericht der Prozess. 8 Jahre später.
8 Jahre später? Ich habe ja inzwischen gelernt, es dauert manchmal mit Gerichtsprozessen, aber 8 Jahre ist ja schon sehr lange.
Ja, so lange sollte es eigentlich auch wirklich nicht dauern. Hier war es aber so, dass es zum einen ständig personelle Wechsel bei der Staatsanwaltschaft gab, aus verschiedenen Gründen. Das war schon wirklich sehr unglücklich, muss man sagen. Und dann haben die jeweils dann zuständigen Staatsanwältinnen und Staatsanwälte immer wieder neue Gutachten in Auftrag gegeben. Also es gab dann Gutachten zur Narkose, es gab Gutachten zur zahnmedizinischen Behandlung, es gab kardiologische Gutachten, es gab ein neuropathologisches Gutachten, alles sowas. Und es war eben auch nicht so, dass das alles auf einmal in Auftrag gegeben wurde, sondern immer wieder was Neues. Und das hat nämlich den Grund, dass ursprünglich gar nicht gegen die Zahnärztin ermittelt worden war, gegen Bianca M., sondern erstmal nur gegen den Anästhesisten Said A. Der Verdacht, dass auch die Zahnärztin sich strafbar gemacht haben könnte, der kam erst sehr viel später, nämlich erst ab September 2017 wurde gegen sie ermittelt, also 1,5 Jahre nach diesem schrecklichen Ereignis. Und dann gab es halt wieder neue Gutachten und 2020, nochmal 3 Jahre später, wurde dann auch irgendwann mal die Praxis von Bianca M. durchsucht. Man hat geguckt, ob man da irgendwelche Krankenunterlagen noch finden kann.
Gibt es einen Grund für? Also gab es einen Grund dafür, dass Sie erst nur den Anästhesisten ins Visier genommen haben?
Ja, es gibt eine Vorgeschichte. Der Anästhesist, der war nämlich schon mal polizeilich aufgefallen. Es war schon mal gegen ihn ermittelt worden. Es gab Jahre vorher mal den Verdacht, dass er so Propofolflaschen, das sind also Flaschen mit auch so einem Narkosemittel, die man eigentlich nur einmal hätte benutzen dürfen, dass er die mehrfach benutzt hat. Oder dass er die Spritzen, mit denen er dann das Propofol aufgezogen hat, dass er die mehrfach benutzt hat. Es gab nämlich 3 Patientinnen, die nach einer Narkose bei diesem Arzt eine schwere Sepsis erlitten haben, also eine schwere Blutvergiftung. Und es war wohl richtig lebensgefährlich. Und der Anästhesist hat damals einen Strafbefehl bekommen, also sprich, er hat eine kleine Geldstrafe gezahlt. Die Approbation, die wurde ihm nicht entzogen, er hat weiter praktiziert. Aber eben weil das bekannt war, hat man sich da natürlich erstmal total auf ihn gestürzt.
Ja, das klingt ja auch schlüssig. Also wenn du weißt, du hast da einen Anästhesisten, der gerne mal 5 gerade sein lässt, dann ist klar, dass du auf den genauer guckst. Ich habe jetzt sofort natürlich so einen Typ vor Augen, schlecht gekleidet, unzuverlässig, wahrscheinlich auch noch unsympathisch. Habe ich den richtig vor Augen? Oder?
Nee, du hast ein wirklich völlig falsches Bild von dem. Also ich finde den wirklich total sympathisch. Das ist ein ganz warmherzig wirkender Typ. Er ist schon ein bisschen älter. Inzwischen, es sind ja einige Jahre vergangen, ist er 67 Jahre alt. Ist so ein weißhaariger, erfahrener, freundlicher Mann. Also ich hätte dem auch sofort vertraut. Also menschlich hätte ich gedacht, bei dem bin ich auf jeden Fall in guten Händen.
Das klingt so fürchterlich. Also man hört ja sofort, dass das alles keine Absicht war, dass da jeder was getan hat, was er am Ende des Tages bereut. Das muss ja gefühlt sowohl für den Anästhesisten als auch für die Zahnärztin ein Albtraum gewesen sein. Das heißt, da sitzen jetzt ein restlos verzweifelter Anästhesist und eine genauso verzweifelte Zahnärztin?
Ja, genau so ist es auch. Da sitzen jetzt an diesem Eröffnungstag 2 Angeklagte im Gerichtssaal, die sich ja gegen sehr schwere Vorwürfe verteidigen müssen. Es geht bei Ärzten dann ja auch immer bei sowas, unabhängig von der Strafe, auch um den Entzug ihrer Approbation, also sprich ihrer Zulassung. Die sich aber erstmal an diesem ersten Tag gar nicht verteidigen wollen. Das ist irgendwie so der Eindruck. Also dieser Anästhesist, der nimmt sofort alle Schuld komplett auf sich. Er räumt sofort ein, ich hatte nicht alle erforderlichen Geräte zur Überwachung der Narkose dabei. Es fehlten ein EKG, ein maschinelles Beatmungsgerät und noch ein Gerät, das den Sauerstoffgehalt in der Atemluft misst.
Der Mann, von dem du gerade noch erzählst, dass er zuverlässig, erfahren und auch schon häufig mit der Zahnärztin zusammengearbeitet hat, der vergisst jetzt ein wichtiges Gerät, ein möglicherweise lebensentscheidendes Gerät. Das ist jetzt genau das Allerletzte, womit ich gerechnet hätte.
Ja, da hat mir auch erstmal das Blut gestockt, als ich das gehört habe. Aber da sitzt eben auch erstmal ein Mann, der diese Schuld auch total hundertprozentig ohne Abstriche eingesteht, der sofort im Gericht sagt, ja, ich habe Fehler gemacht. Zu den Geräten sagt er, ich habe mich zu sehr aufs Menschliche konzentriert und dabei aus den Augen verloren, welche Geräte erforderlich sind. Und dann sagt er so Sätze wie, ich habe eine Tragödie verursacht. Dominik ist unter meinen Augen verstorben. Ich werde mir das nie verzeihen. Er sagt noch, ich habe nicht gut genug auf ihn aufgepasst. Ich habe nicht so auf ihn aufgepasst, wie Dominik das erwarten durfte. Und er sagt noch, ich habe als Arzt versagt und als Mensch schwere Schuld auf mich geladen. Ich bin Notfallmediziner geworden, um Menschen zu retten. Und jetzt ist wegen mir ein Mensch gestorben. Also das ist echt das Gegenteil von Verteidigung, was er da an diesem Tag macht.
gestraft fürs Leben, egal wie das Gericht irgendwann entscheidet, der ist gestraft fürs Leben. Und die Zahnärztin, geht es ihr genauso?
Ja, die weint auch erstmal die ganze Zeit. Also am Anfang, als der Prozess losgeht, da kann sie erstmal fast gar nicht sprechen. Die wirkt auch wirklich, sie ist total aufgelöst. Und sie sagt dann auch, ich wollte doch nur einem Patienten helfen, der so sehr unter Schmerzen gelitten hat. Ich wollte Dominik von seinen Schmerzen befreien. Und ich hätte mir niemals vorstellen können, dass das in so einer Tragödie enden könnte. Was dann da auch wirklich interessant ist, sie erzählt dann noch, warum sie eigentlich Zahnärztin geworden ist. Es ist nämlich so, dass sie selber als Kind mit so einer Lippen-Gaumenspalte, heißt es glaube ich, auf die Welt gekommen ist. Und sie musste als kleines Kind selber sehr oft operiert werden an dieser Spalte, immer unter Vollnarkose natürlich. Und sie sagt, dass ihr die Ärztinnen und Ärzte damals ganz, ganz viel Lebensqualität geschenkt haben. Also sie sagt, sie ist diesen Ärztinnen und Ärzten von damals unfassbar dankbar. Und genau das wollte sie auch. Sie wollte halt auch extra Ärztin werden, um eben auch Menschen zu helfen und auch Lebensqualität zu schenken.
Wahrscheinlich weiß sie auch ganz genau, wie wichtig es ist, so Vertrauen zu Ärztinnen und Ärzten zu haben.
Wahnsinn. Ja, genau. Also dieser erste Tag, muss ich sagen, der war echt schrecklich. Also da gab es Tränen ohne Ende. Ich habe den Fall neulich mal meiner eigenen Zahnärztin erzählt, als ich bei ihr war. Und die war auch wirklich total erschüttert und die hat dann so spontan gesagt, ey, diese Zahnärztin, die wird doch auch nie wieder froh. Und sie meinte auch noch, auch die ganzen anderen Praxismitarbeiterinnen nicht. Sie meinte auch, das ist doch wirklich ein Trauma für alle, wenn ihnen sowas passiert.
Und Elke, du hast ja gesagt, es hat 8 Jahre bis zum Prozess gedauert. Haben die beiden eigentlich in den 8 Jahren praktiziert? Also ging deren berufsmedizinischer Alltag weiter?
Ja, die haben beide weitergearbeitet. Wobei Bianca M. seitdem in ihrer Praxis nicht mehr unter Vollnarkose behandelt hat. Also wenn sie inzwischen unter Vollnarkose behandelt, dann mietet sie sich dafür in so einer speziellen Praxis für Mund- und Kieferchirurgie ein. In der gibt es nämlich dann so ein richtiges Anästhesie-Team und da sind dann auch alle Geräte, die man zu einer Narkose braucht, fest im Saal verbaut. Also da kann es nicht passieren, dass irgendwas fehlt.
Also je länger ich dir zuhöre, merke ich, desto größer wird mein Mitleid mit den beiden MedizinerInnen. Also ich finde schon, dass da wahnsinnig viel Unglück passiert ist. Also ich fange an zu verzeihen. Aber jetzt bin ich ja auch nicht die Mutter. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die das nochmal ganz, ganz anders sieht. Du hast sie ja im Prozess gesehen. War die voll des Hasses und hat die einfach nur Rache gefühlt?
Also am Anfang beim Auftakt sind die Eltern erstmal noch nicht da. Das liegt daran, dass die Mutter Nebenklägerin ist und als Zeugin aussagen muss. Und bis zu deiner Zeuginnenaussage darfst du erstmal nicht im Prozess sein, damit du ganz unbefangen dann alles erzählen kannst und nicht schon geprägt bist über das, was du vorher gehört hast. Sie kommt dann aber am nächsten Tag, das ist wenige Tage später, am 8. April, also 4 Tage nach dem Auftakt. Und als Nebenklägerin, da ist es so, da stellst du dich eigentlich auf die Seite der Staatsanwaltschaft, also auf die Seite der Anklage. Aber bei dieser Mutter ist es so, die hat überhaupt keinen Schaum vom Mund. Also es ist überhaupt nicht so, was du gerade gesagt hast, Anna, dass sie so voller Hass wirkt, sondern die ist wirklich total gefasst und sachlich. Sie versucht auch überhaupt nicht, die beiden Ärzte da irgendwie ein schlechtes Licht zu stellen. Eigentlich, es ist eigentlich sogar eher im Gegenteil. Also sie erzählt dann nochmal, wie froh sie damals war, dass sie Bianca M. gefunden hat. Sie sagt nochmal, sie war so nett und einfühlsam und die konnte Dominiks Ängste so sehr, sehr gut verstehen. Und sie sagt nochmal, wir haben uns so gut aufgehoben gefühlt bei ihr. Und mit dem Anästhesisten hatte sie ja telefoniert und sie erzählt, dass er ihr auch nochmal gesagt hat, ich passe auf ihren Sohn auf, als wenn es mein eigener Sohn wäre.
Also es ist vollumfänglich klar, es war keine Absicht. Allen tut alles leid, jeder möchte es rückgängig machen. Ich könnte mich dazu hinleiten, dass du sagen, naja, es war halt ein wirklich unfassbar tragischer Unfall.
Ja, du sprichst jetzt hier so selbstverständlich von einem Unfall, aber ob es jetzt ein Unfall war oder ob hier vielleicht doch wirklich ganz schlimme ärztliche Fehler gemacht wurden, genau das muss im Prozess jetzt ja erst aufgeklärt werden. Und darum geht es auch der Mutter. Sie will nämlich auch wirklich wissen, wie das Ganze passieren konnte, dass ihr Sohn da ums Leben gekommen ist. Und deswegen ist sie auch Nebenklägerin. Also als Nebenklägerin hast du im Prozess auch eigene Rechte. Du kannst das alles ein bisschen mitgestalten, diese Aufklärung. Du kannst selbst zum Beispiel Zeuginnen und Zeugen befragen oder du kannst auch Beweisanträge stellen, kannst sagen, da muss doch nochmal ein Gutachten eingeholt werden oder so. Und du kannst dich halt aktiv da an der Aufklärung beteiligen. Und wenn jetzt am Ende rauskäme, dass es wirklich ein Unfall war, dann wäre die Frage, ob die beiden Angeklagten da eine Sorgfaltspflicht verletzt haben, so heißt das, also ob sie irgendwas so fahrlässig falsch gemacht haben, dass es dann zum Unfall kam, dann würden sie wegen fahrlässiger Tötung bestraft werden. Hier sind sie aber wegen Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt Und das ist ein schwererer Vorwurf. Das klingt zwar, finde ich, eigentlich harmloser als fahrlässige Tötung, ist aber tatsächlich ein schwereres Delikt und es wird auch um einiges höher bestraft. An der Stelle muss ich, glaube ich, mal kurz was erklären. Also Ärztinnen und Ärzte wegen irgendwelchen Fehlern zu verurteilen, das ist überhaupt nicht so leicht. Im Grunde ist es nämlich so, dass alles, was die machen, erstmal eine Körperverletzung ist. Also wenn du, Anna, jetzt zum Beispiel eine Spritze bekommst, ne, oder deine von dir so sehr geschätzte Zahnärztin, wie du gerade gesagt hast, die irgendwie Karies wegbohrt, dann ist das natürlich immer erstmal so ein Eingriff und auch eine Misshandlung. So kann man es wirklich nennen, so nennt man es juristisch auch. Das ist aber natürlich nicht strafbar, weil sonst deine Zahnärztin ihren Job ja gar nicht machen dürfte. Warum aber ist es nicht strafbar? Es ist deshalb nicht strafbar, weil du ja eingewilligt hast. Du wolltest ja, dass sie das macht, weil du dir davon ja eine Besserung deines Gesundheitszustandes versprichst. Strafbar ist so eine Körperverletzung und auch eine Körperverletzung mit Todesfolge, wenn es soweit kommt, bei Ärztinnen und Ärzten deshalb immer nur dann, wenn du in das, was da passiert ist, eben nicht eingewilligt hast. Und ob deine Einwilligung, die du gegeben hast, wenn du vorher gesagt hast, ja, mach mal oder hast was unterschrieben, ob das wirksam ist, das wiederum hängt davon ab, ob du ganz gründlich und ausreichend aufgeklärt worden bist. Und zwar über alles, über das, was dann da passiert bei der Behandlung, darüber, wieso die Rahmenbedingungen sind und auch darüber, welche Risiken es gibt. Nur dann ist deine Zustimmung wirksam. Und so ist es auch hier. Also die Frage ist, haben die Zahnärztin und der Anästhesist Dominik ausreichend darüber aufgeklärt, was bei dieser Narkose passieren würde, wie die Bedingungen in dieser konkreten Situation in einer ganz normalen ambulanten Zahnarztpraxis sind und welche Risiken es dafür ihn gibt. Also so, dass Dominik die Risiken mit seiner Einwilligung sozusagen sehenden Auges in Kauf genommen hat. Dann hätten sich die Zahnärztin und der Narkosearzt nicht strafbar gemacht, sonst haben sie eine Körperverletzung mit Todesfolge begangen. Es ist von vornherein klar, der Anästhesist, der wird auf jeden Fall bestraft. Bei ihm steht das völlig außer Frage, dass er einen Fehler begangen hat. Das hat er ja sogar auch zugegeben. Bei ihm ist die Frage jetzt nur noch, worin liegt dieser Fehler genau und wie wird das dann rechtlich beurteilt?
Naja, aber wissen wir das jetzt nicht? Ist ja klar, er hat das Gerät zu Hause gelassen, das war der Fehler.
Ja, und als der Staatsanwalt dann am Ende des Prozesses plädiert, da ist das dann auch wirklich der zentrale Punkt. Er sagt, was der Anästhesist da gemacht hat, das entsprach nicht dem fachärztlichen Standard. Er sagt, er hat da ganz klar gegen Leitlinien verstoßen. Der Staatsanwalt wirft ihm, Zitat, groteske Selbstüberschätzung vor. Er sagt, seit A, der habe gedacht, naja, er könne das alles auch so durchziehen. Die medizinischen Standards, die hätten ihn überhaupt nicht interessiert. Bei der Zahnärztin ist das anders. Da ist noch die Frage, ob ihr auch Vorwürfe gemacht werden können oder ob der Anästhesist ganz alleine für die Tragödie verantwortlich ist. Der Staatsanwalt, der sieht am Ende eine Verantwortung bei beiden. Bei der Zahnärztin Bianca M., da sieht er aber eine geringere Schuld. Für sie fordert er dann nur in Anführungszeichen eine Bestrafung wegen fahrlässiger Tötung.
Und wie lautet da die Begründung?
Na, er sagt, die Zahnärztin Bianca M. war ja diejenige, die sich für eine Behandlung unter Vollnarkose entschieden hat. Und er sagt, dass schon diese Entscheidung von vornherein fehlerhaft war. Sie habe dem viel zu vorschnell und verfrüht zugestimmt. Das war einfach viel zu riskant und das hätte sie einfach ablehnen müssen. Und nachdem sie sich schon dafür entschieden hatte, da hätte sie sich zumindest in groben Zügen noch davon überzeugen müssen, dass mit dem Anästhesisten mit Seite A alles in Ordnung ist, dass er sorgfältig arbeiten würde. Und spätestens als sie gesehen hat, dass er ganz alleine in die Praxis gekommen ist an dem Tag, sagt der Staatsanwalt, da hätte sie das alles abbrechen müssen, weil er meint, naja, so ein Anästhesist, 8 Stunden, da muss der mal auf Toilette, da muss der mal was essen, was trinken. Und Dominik hätte natürlich nicht eine Sekunde unbeobachtet sein dürfen und deswegen hätte die Zahnärztin da sagen müssen, stopp, wir machen das
nicht. Finde ich überhaupt nicht. Ich kriege regelrecht Herzklopfen, weil ich das so gemein finde. Naja, die arbeitet mit einem Anästhesisten zusammen, den sie schon lange kennt, mit dem sie schon mehrere Male Patienten oder Patientinnen unter Narkose gesetzt hat. Die weiß, der ist gut, die weiß, auf den kann sie sich verlassen. Das macht sie schon zum x-ten Mal. Und jetzt soll sie doppelt checken, ob er seinen Job richtig macht, leuchtet mir überhaupt nicht ein.
Also das, was du sagst, Anna, das sagt auch die Verteidigung der Zahnärztin, die fordert nämlich einen Freispruch für Bianca M. mit im Grunde genau dem Argument. Sie sagt, Bianca M., die sei für die Behandlung der Zähne zuständig gewesen und seit A für die Narkose. Und die Zahnärztin, die hätte diesem Anästhesisten vertraut, eben wegen der vorherigen Zusammenarbeit. Und sie hätte einfach auch überhaupt keinen Anlass gehabt, an ihm zu zweifeln.
Ja, leuchtet mir total ein. Ich würde vermuten, die Verteidigung von seit A war ein bisschen schwieriger.
Ja, das war natürlich klar, dass Said A. Fehler begangen hat. Und sein Anwalt, der plädiert dann auch mehrere Stunden, über 2 Tage hinweg sogar. Er hofft natürlich mit seinen vielen Argumenten, dass es dann doch nur eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung wird und nicht wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Der Anwalt sagt dann auch noch, es ist vollkommen klar, dass Said A. hier verurteilt wird. Und es ist auch klar, dass er danach seine Approbation, also die Zulassung, verlieren wird. Aber Said A. ist zu dem Zeitpunkt ja auch schon 67 Jahre alt und der Anwalt sagt, er ist ohnehin schon dabei, alles abzuwickeln.
Warte mal, Elke, 2 Tage lang über mehrere Stunden? Was erzählt ihr denn 2 Tage lang? Also 2 Tage?
Ja, so dieser gesamte komplexe Vorwurf setzt sich aus sehr, sehr vielen einzelnen Aspekten zusammen. Und es gibt dann natürlich immer so die Frage, zum Beispiel, er ist ja alleine gekommen, ohne Assistenz. Durfte er zum Beispiel davon ausgehen, dass die Zahnärztin eine Assistenz ist und die Zahnarzthelferinnen und so?
Ist das denn normal, dass das so lange dauert?
Also da gibt es von bis, es gibt Plädoyers, die dauern 5 Minuten und es gibt Plädoyers, die dauern Tage, ja.
Wahnsinn.
Das kommt vor.
Und was sagt denn eigentlich die Mutter von Dominik?
Na, die Mutter, die ist ja durch einen Anwalt vertreten, weil sie Nebenklägerin ist. Und dieser Anwalt, der sagt noch, dass er den Umgang von Said A. mit der ganzen sehr, sehr schlimmen Situation als durchaus sehr fair erlebt hat. Der Narkosearzt, der hat nämlich direkt nachdem das passiert ist, von sich aus 75.000 Euro Schadensersatz schon mal gezahlt, der Familie. Und er hat vertraglich versprochen, wenn er verurteilt wird, dass er weitere 55.000 Euro überweisen wird, also insgesamt knapp 130.000 Euro. Hierzu muss man noch eine Sache wissen, das habe ich bisher nicht erzählt, aber ich glaube, das ist an der Stelle relevant. Dominik, der hatte mit seinen 18 Jahren schon eine kleine Tochter. Der hatte eine 2-jährige Tochter. Und als der Anästhesist Said A. das gehört hat, da war er total bestürzt, dass er im Grunde dem Mädchen den Vater genommen hat. Mhm. Und dann hat er sofort gesagt, ich möchte für dieses Mädchen aufkommen. Ich möchte auf jeden Fall zumindest die Ausbildung dieses Kindes finanzieren. Und deswegen hat er eben dann gleich gesagt, ich zahle das ganze Geld. Und der Anwalt der Mutter, der sagt dazu, dass diese 130.000 Euro, zu denen sich Said A. verpflichtet hat, wahrscheinlich sogar viel mehr Geld ist, als ein Gericht der Familie zugesprochen hätte. Und deswegen sagt der Anwalt auch noch, dass es eigentlich gar nicht im Interesse der Familie ist, wenn Said A. wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt wird. Das ist nämlich ein Vorsatzdelikt. Und dann würde die Versicherung dem Anästhesisten die Deckung entziehen, was nicht so wäre bei einer fahrlässigen Tötung.
Meinst du eigentlich, dass der das Geld bezahlt hat, um sich, also hat er damit seine Seele sauber versucht zu waschen? Oder hat er dann gehofft, dass er geringer verurteilt werden würde, wenn er vorab schon mal so viel Geld bezahlt?
Also ob da auch strategische Gedanken dabei sind, das weiß ich nicht. Aber selbst wenn er sie gehabt hätte, dann ist das völlig legitim. Es ist wirklich völlig legitim. Es wird auch strafmindernd angerechnet, ne? Also wenn ein Täter, nenne ich es jetzt mal, sich um Schadenswiedergutmachung bemüht von sich aus und damit ja auch den Opfern ganz viel nimmt an Mühe, an vielleicht Leid, an Sorgen, dann wird das strafmindernd angerechnet. Das ist auch gut so. Also, weil die Familie sonst nochmal wahrscheinlich vor ein Zivilgericht hätte ziehen müssen. Das hätte nochmal viele, viele Jahre gedauert und der Anwalt hat es gesagt, die Summe wäre vielleicht viel geringer gewesen, die da rausgekommen wäre. Also von daher ist es sehr legitim oder sogar sehr erwünscht, dass die Täter von sich aus sich um Schadenswiedergutmachung bemühen. Das ist gut und das wird dem Anästhesisten auch angerechnet.
Nämlich wie? Wie sind die Urteile ausgefallen?
Ja, die Urteile werden verkündet am 12. Juni 2024 vom Hamburger Landgericht. Das Gericht verurteilt den Anästhesisten Said A. dann tatsächlich wegen des schwereren Deliktes, also wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Er bekommt 1,5 Jahre Haft, aber die wird natürlich zur Bewährung ausgesetzt. Der Vorsitzende Richter, der sagt zu ihm nochmal wirklich sehr, sehr eindringlich auch, eine Narkose ist eine Narkose und die Bedingungen, die dürfen in einer ambulanten Praxis nicht anders sein als in einem Krankenhaus. Er wirft Said A. vor, dass der sich der Apparatemedizin überlegen gefühlt habe und dass er gedacht habe, er könne die Geräte mit seiner Erfahrung einfach ersetzen. Aber konnte er natürlich nicht. Und da sagt der Richter auch, also wenn die Mutter und Dominik, wenn die gewusst hätten, dass der Anästhesist einfach so sehenden Auges gegen ärztliche Standards verstoßen würde, dann hätten sie natürlich niemals eingewilligt. Dann hätten sie niemals gesagt, okay, mach trotzdem. Und der Richter sagt dann auch noch zu Said A., was sie da getan haben, das entspricht nicht dem Bild dieses tadellosen Anästhesisten, das sie uns hier vorgeführt haben.
Und die Zahnärztin, die ist ein bisschen leichter davon gekommen.
Ja, die Zahnärztin, die wird freigesprochen. Von allen Vorwürfen wird sie freigesprochen. Denn das Gericht sagt im Grunde, was du vorhin auch schon gesagt hast, Anna, und auch die Anwältin, die Zahnärztin Bianca M., die konnte und die durfte darauf vertrauen, dass der Anästhesist die Narkose natürlich nach den fachärztlichen Standards durchführen und auch überwachen würde. Der Richter sagt zu ihr nochmal, sie hatte keinen Anlass an Side-A zu zweifeln.
Elke, eine Frage habe ich noch. Du hast zwischendurch irgendwann mal erzählt, dass im Raum stand, ob es eigentlich auch was mit Cannabis oder Kokain, ob es da einen Zusammenhang gibt. Da habe ich jetzt gar nie wieder was von gehört. Ist das nochmal wieder zum Gespräch geworden?
Ja, das war im Gericht natürlich auch Thema. Es wurden ja mehrere auch ärztliche Gutachter und Gutachterinnen gehört. Aber da war das Ergebnis, selbst wenn es so war, dass Dominik Reste von Drogen im Blut hatte, dann hat das keine Rolle gespielt für das, was passiert ist. Also das Herzversagen, das ist darauf nicht zurückzuführen.
Was ist denn eigentlich die Erkenntnis aus dieser Folge für mich? Vielleicht lese ich mir künftig doch mal ein bisschen genauer durch, was ich beim Arzt oder bei einer Ärztin oft so ziemlich nachlässig unterschreibe. Und offensichtlich ist es schon sehr sinnvoll, da nochmal eine Nachfrage zu stellen und das nicht so mal eben schnell zu machen. Und ihr wisst, was jetzt kommt. Ich habe natürlich noch einen Podcast-Tipp für euch. Diesmal für eine Hörspielserie von den Kolleginnen und Kollegen von 1Live, nämlich den Cayman Club, in dem sich Lobbyisten und Politiker treffen, um die wirklich wichtigen politischen Entscheidungen zu diskutieren. Ich habe reingehört, ich fand ihn spannend. 3 Staffeln gibt es bereits. Jetzt ist die 4. Staffel draußen. Spannender Podcast, den ihr natürlich in der ARD-Audiothek findet oder in eurer Lieblings-Podcast-App. Elke, worum geht's in unserer nächsten Folge?
Ja, stellt euch vor, ihr mietet euch ein Zimmer in einer Ferienwohnung und im Zimmer nebenan, da liegt eine Leiche. In Hamburg hat ein Mann einen Toten monatelang in seiner Wohnung aufbewahrt. Ja, und die Bude hat er nebenher noch an Touristen vermietet. Über den jungen Mann, einen Brasilianer, der da grausam ums Leben gekommen ist, sprechen wir in 2 Wochen.
Klingt super spannend, ich freue mich drauf. Gerne jetzt schon abonnieren. Danke fürs Zuhören und tschüss.
Alle Folgen immer schon 2 Wochen früher hören. Exklusiv in der ARD Audiothek. Jetzt abonnieren. Mehr Infos unter ndr.de/237.